Ich möchte zwei Fragen stellen in dem Zusammenhang. Der eine betrifft also die Klosteraufhebung. Also mein Eindruck ist, und ich möchte Sie fragen, also ob Sie mir in dieser Hinsicht eventuell doch zustimmen würden, ist, dass durch die Klosteraufhebung ein Einschnitt in das religiöse Leben in Österreich gemacht worden ist, der nicht mehr wieder gut zu machen gewesen ist, grundsätzlich in ganz Österreich, wenn man versucht hat, bildlich gesprochen, aus dem Kuchen sozusagen die Rosinen herauszuholen, also nur das, was einem also in ein gewisses Konzept hineingepasst hat, an Klöstern aufrechtzuerhalten und eigentlich also eine Unmenge von Klöstern, wenn man das allein von der Aufzählung her registrieren würde und wenn man das in der Schule auch entsprechend lernen würde, wäre es noch viel dramatischer und drastischer, als wenn man nur also davon spricht, dass eben beschauliche Klöster aufgehoben worden seien. Wobei ich also noch zwei Aspekte zu dieser ersten Frage dazu bringen möchte. Das erste ist, in einem Kloster gibt es eine Gemeinschaft, eine Lebensgemeinschaft, die man vielleicht vergleichen könnte mit einer Familie. Und wenn also jetzt ein Staat das ist ja bitte schon ein Unterschied, also ob das jetzt eine hierarchische, kompetente Organisation ist, wie zum Beispiel der Papst, dem er sich ja doch unterstellt, oder ob das also jetzt ein von außen her und noch dazu also ohne entsprechende Berücksichtigung der Lebensgewohnheiten und der Notwendigkeit, sich langsam anzupassen, dass man also wirklich von einem Tag fast auf den anderen diese Gemeinschaft aufheben muss, die gewohnten Beziehungen, die gewohnte Tätigkeit, den gewohnten Wohnort aufgeben muss. Es ist vieles dabei ja überhaupt auch übersehen, also welche Ortschaften, welche Gebiete also früher in doch wirtschaftlich guter Weise
von Orden... Darf ich gleich antworten? Ich habe alles verstanden, was Sie sagen wollen. Ich möchte also absolut nicht in Abrede stellen, erstens, dass die Leute natürlich, die Betroffenen, Mönche und Nonnen, so wie das Volk, bitte nehmen Sie doch Platz, davon also irritiert waren und dass sie das nicht sehr getroffen hat. Zweitens, ist in diesem Schrecken etwas passiert. Sie wissen, das Volk nimmt die Geistlichen immer um einen, der Geistliche ist also doch auf der Nische und in der Nische und auf dem Podest. Der Vorgang der Entmythologisierung des Priesters zum Bischof und Untertan, der Vorgang des Entmythologisierens oder des Entmystifizierens der Nonne und des Mönches, das hat natürlich ein religiöses Sentiment verletzt und hat auch die Bindung des Volkes an den Herrscher gelockert. Die revolutionären Bewegungen, die Oppositionsbewegungen, die zum Beispiel in Tirol passiert sind und wo man sich also gewehrt hat, auch dass man von Leichnam und Christi Himmelfahrtsspiel nicht mehr machen darf und dass man keine Prozessionen machen darf, das alles hat sich ja kulminiert dann in dieser Verordnung, dass die Leute nicht mehr in Särgen, sondern in Säcken zu begraben sind. Das hat ein irrationales Element im Gefüge der Bindung des Herrschers an das Volk so belastet, dass die Frage war, wird sich die Bindung von Herrscher und Volk erhalten oder nicht? Nicht? Also ich will hier gar nicht in Abrede stellen, dass das passiert ist. Ich will auch gar nicht in Abrede stellen, dass die Kunstschätze verludert worden sind. Und auch das also das kann man nicht fassen, dass das Gebet, das also wie ein Sauerteig ein Land durchzieht, dass dieses Gebet plötzlich abgeschnitten wird. Und dass die Leute, die also in Klöstern nach alten Regeln leben sollten, die werden also plötzlich, die Regeln werden alle auf diese josephinische Kirchenverfassung umgedreht. Ich will das gar nicht leugnen, dass das also... bitte.
Also zwar, ich habe also zwei Aspekte bezüglich der Klosteraufhebung nennen wollen. Das erste ist also der Gebetsaspekt, von dem ich also wirklich überzeugt bin, dass das uns in unserer Zeit fehlt und ob das andere Leute auch abgeschafft haben oder nicht. Aber jedenfalls, es fehlt und es fehlt also die Durchdringung in dieser Hinsicht. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist auch die soziale Caritas, die also von Josef nicht unter die Nützlichkeitsaspekte genommen worden ist. Also jedes Kloster hat von sich aus immer die sogenannte Klostersuppe und auch andere karitative Maßnahmen ergriffen, aber die sind also nicht in die Kategorie gekommen, dass wir Nützlichkeit hätten dadurch für den Staat. Und sogar ein Mann, der der Kirche nicht gewogen ist, grundsätzlich Karl Marx, anerkennt das. Und ich glaube, also das muss man dann umso eher noch berücksichtigen. Er sagt, also man hat die Klöster aufgehoben, aber man hat die Armen, die von den Klöstern verpflegt worden sind, nicht entschädigt.
Ja, darf ich dazu sagen? Ja, wollen Sie noch was reden? Wollen Sie noch etwas sagen?
Ich möchte noch eine zweite Frage stellen. Das eine war bezüglich der Klöster, das andere wäre dann bezüglich der Reform der Theologie.
Ja. Ich möchte noch. Darf ich also dazu noch antworten? Das System, das Josef, also diese Verschiebung der Klostercaritas hatte ja in die Pfarre wollen, nicht? Er hat ja diese Verschiebung vom Kloster zur Pfarre machen wollen und in diesem Verschiebungsvorgang sollte ja der Pfarrer nicht nur Lehrer sein, sondern er hat also die ganze Soziallast, die Pfarrcaritas hätte er aufzubauen gehabt, nicht? Das sind also Ergebnisse, die aus den letzten Jahren, aus den Büchern der letzten Jahre, aus den Archivarbeiten der letzten Jahre herausgekommen sind. Ich möchte aber auf der anderen Seite noch sagen, um das Kloster also auch richtig zu beleuchten, so ein großes Zisterzienserkloster wie Zwetl, nicht? Wir haben also da Arbeiten über die Lebensgewohnheiten, über die Essgewohnheiten der Mönche. Das war barock. Pro Tag 2 Laib Brot und 2 Maß Wein. 16-gängige Essen. Es war barock. Nicht? Also, verstehen Sie, so wie man, das darf man also nicht man mit heutigen Augen sehen. Man darf das Klosterleben von damals nicht mit den von der heutigen Klosterbegeisterung, die ich durchaus respektiere, beurteilen. Denn es sind ja nicht nur die Berufenen ins Kloster gegangen, sondern es sind ja, wie ich mir erlaubt habe, hier zu sagen.
Gott sei Dank sind auch Leute hingekommen, die sich schwer getan haben beim Christsein.
Nicht nur, dass sie sich schwer getan haben beim Christsein, sondern die vom Kloster versorgt worden sind und die vom Kloster versorgt werden wollte. Schauen Sie, die Maria Theresia hat ja diese berühmten adeligen Damenstifte aufgemacht, damit also nicht die jungen Mädchen bereits mit 16, also hier die jungen adeligen Damen mit 16, also bereits ins Kloster gesteckt werden. Und wenn sie dann also mit 25 draufkommen, dass sie eigentlich lieber heiraten wollen, dann sind sie fixiert. Sondern die Maria Theresia hat also diese adeligen Damenstifte so gemacht, dass die Damen also im Zölibat zwar erhalten waren, aber wann eine also dann einen schönen Galan gefunden hat, hat sie also aus diesem Stift austreten können. Das zeigt ja, dass hier Maßnahmen von der Konvention hergesetzt waren, die ja durchaus keine freie Entscheidung immer erlaubt haben. Lesen Sie einmal diese ganzen französische Zölibatsdiskussion und diese Argumente, dann haben Sie eine Vorstellung, was es auch im Kloster gegeben hat. Nicht? Also nicht einseitig darf man das sehen.
Nicht? Ja, und die zweite Frage wäre folgende. Es wird also immer wieder als eher positiv bezeichnet, dass Josef einen positiven Einfluss auf die Reform des Theologiestudiums gehabt hat. Ich möchte also sagen, 1777 ist also diese Reform noch unter Maria Therese durchgeführt worden und dann also unter Josef intensiviert worden. Und die einzelnen Aspekte, unter denen damals diese Theologiereform durchgeführt worden ist, erscheinen mir, und das ist jetzt eigentlich eine These mit sehr vielen Fragezeichen, erscheinen mir sehr stark, nicht nur von der Aufklärung, das ist ja an sich bekannt, beeinflusst gewesen zu sein, sondern auch von einem Versuch im Sinne Voltaires Angriff gegen das Christentum und seiner Verherrlichung der chinesischen Religion, einen Versuch, also die religiösen Formen Chinas auf Österreich bzw. auf das Abendland zu übertragen, und zwar in folgender Hinsicht. Das ist also einerseits die Stellung der Ethik vor anderen Aspekten der Religion, andererseits die Reduzierung des Offenbarungscharakters, andererseits die Identität von Staatsgebiet und Religionsgebiet, dann die Position des Priesters, vergleichbar mit dem Mandarin, möchte ich fast sagen, als eine Anhebung des Ansehens im autoritären Sinne, was die Bildung und was die wirtschaftliche Versorgung betrifft. Also das sind einige Aspekte, ich könnte also an sich noch weiter aufzählen, auch hinsichtlich dieser Veränderungen, die damals durchgeführt worden sind. Ich möchte damit auch die Frage stellen, ob diese Veränderungen tatsächlich nur vom positiven Aspekt zu sehen sind oder ob es nicht damit auch teilweise Kuckuckseier gegeben hat. Ich möchte zum Beispiel erinnern, dass die Pastoraltheologie, also innerhalb der Theologie, eigentlich ein gewisses Problem bezüglich der Einordnung in die bisherige Theologie doch verschaffen hat, mit der man in der späteren Zeit noch einiges zu arbeiten hatte und bis heute noch nicht in dem Ausmaß zufrieden ist.
Bitte. Darf ich vielleicht noch fragen, ich kneife nicht vor Ihrer Frage, es ist sehr interessant, aber vielleicht sind noch andere Fragen, dass ich das zusammenfassend dann behandeln darf.